An der Bucht im Tal der Gnade wärmte die Sonne bereits, aber der Wind war noch kalt und der Himmel lila-blau angelaufen, als käme er von einem anderen Planeten, wo die Atmosphäre eine spezielle war und Schlieren bildete, in den abgesuntesten Farben bis ins Purpur und Kaminrote hinein, gemischt mit feinen weißen Linien, die sich ausbreiteten, aus der Fahrgemeinschaft Wolke herausdriftend, ganz gespreizt, zersprüht schon, das Wort Weltraum neu definierend. Die Bucht zeigte einen weiten Verlauf, dass man das Ende der Landzunge kaum sehen konnte. Da, irgendwo, muss Turku sein, gähnte Seidel die Hände in den Taschen des lehmfarbenen Trenchcoats, obwohl man nur die vorgelagerten Inseln Kailo und Yakuloto sah, beinahe japanisch anmutende Namen. Kein Fisch schien im Wasser, am Horizont sah er einen riesigen Frachter, der wie ein Millimeter hohes Plätzchen auf der Oberfläche des botnischen Meerbusens lag, wie die Erhebungen auf dem rosa Knallpapier für Kinderrevolver. Nur war es ruhig, nichts platzte, die südfinnischen Vögel zipperten nicht in den Birken, nagten nicht an schwarz-weiß gebleichten Rinden, hinter denen sich ein Mikrokosmos auftat, der sämig roch. Moos schmatzte unter den Schuhen. »Morgen wird der Wald gefaked«, sagte er. Karen wirkte nicht überzeugt. Sie standen andächtig. Sie, in ihrer blauen Filzjacke, die bis zum Hosenrand reichte, tailliert und eng geschnitten, ihre hellbraun blonden Haare hingen struppelig herab, ebenso filzig wirkend wie ihre Jacke, die nach schwerem Rauch und Nikotin roch. An der Bucht gab es Holzvillen mit dreistufigen Treppen und kleinen Veranden, Architektur der Nordländer in hellem Gelb, blassem Blau und allen Farben der Rose. Die Bucht wirkte so menschenleer und märchenhaft in ihrer idyllischen Milchigkeit, dass ihm war, als seien sie beiden einen Dunst eingefasst, der alles umspannte, die Luft und Auren dicklich machte wie in die Hand gespritzte Sonnenmilch. Darin flossen sie ein und ab, tauchten ihre weit geöffneten Poren, auch ihre, ja ihre auch, dachte er, Schicht um Schicht hinein in etwas Kühles, Großes. Blondes? Nein, jetzt nur nicht daran denken, dachte er, nein, sie flossen in etwas, das sie erleichterte und ganz klein werden ließ, schwach und gleichzeitig geborgen. Aufgehoben von sich selbst waren sie in diesem Moment eins, empfand er, ganz ohne Sprache. Abgemeldet von irdischen Bewusstseinsapparaten, die, wie ihm schien, ständig mit ihnen telefonieren wollten, gleich ob über Motorola, Knochen, Nokia, Löffelbiskuits oder angekettete Festnetzinstallationen, aber es hatte niemand nach ihm verlangt. Fast. Er war enttäuscht und erleichtert zugleich. Seidel glaubte, der Atem des Himmels pulse in sie hinein, in sie als Paar, atme in ihnen neu, durch sie hindurch, neu auch die Zusammensetzung des Sauerstoffs, der in ihnen ein gemeinsames Gemisch anregte und sie sich dadurch näher kamen und wieder zueinander fanden, finden würden. So glaubte er seinen ausschweifenden Gedanken, die durch ihn zogen wie die Wolken am Himmel. Jetzt hörte er sogar den Himmel sprechen, in sich, nahm ihre Hand, die kalt und ausgehungert war und, seltsam, etwas verschwitzt. Er sah sich um, fühlte wieder ihre Hand, die schweißige. Sie trat einen Schritt an ihn heran und stellte sich dann mit ihrer um den Unterleib straff spannenden Hose vor ihn, dass er spürte, wie sie sein Geschlecht berührte. Er, behutsam, legte seine Arme um ihre Schulter und führte sie leicht an sich. Karen öffnete den Mund zu einem tiefen, kalten Kuss. In ihrem Mund war es derart nass, dass er erschrak. Es war immer so gewesen, und er hatte sich dem oft ergeben und tat dies noch einmal. Aber jedes Mal schreckte er von Neuem zurück, etwas. Und er wusste, dass es oft nicht mehr sein würde, dass sie beide in dieser großen, nassen Höhle verschwanden, die ihre Münder gemeinsam bildeten. »Es ist gut«, dachte er. »Ich hasse ihn nur noch dieses eine Mal«, dachte sie, »und dann ist Schluss.« Sie lösten die Spannung, fielen voneinander ab. Dann gingen sie die Bucht entlang und gelangten an ein Restaurant, deren Karte nur in finnischer Sprache gehalten war. Sie verstanden nichts, wie sie schon die ganze Zeit weder die Straßenwerbung, die Schilder noch die Bevölkerung verstanden hatten, was Seidel erholsam fand in Anbetracht des Werbeaufwands, mit dem er sonst konfrontiert war. Karen bestellte eine Pastete, so viel konnte sie erraten. Er tat es ihr gleich, mochte Pasteten aber nicht sonderlich. Außer ihnen war niemand zu Gast in den intimen Räumlichkeiten, in denen schwarz-hellblaue Deckchen auf den Teakholztischen lagen und lösbraune Trockenpflanzen in türkisfarbene Schwammgestecke pieksten. Lächelnd reichte die Gastgeberin zwei ovale Pasteten in Zellophanhüllen. Seidel trennte mit einem Instrument, kleiner als eine Kuchengabel, einen feinen Strich von der Masse ab, um sich diesen an die Zunge zu führen. Fett und schwer lag das Gemisch im Mund, wollte nicht zergehen, selbst zum Schlucken fehlte die Kraft, der Mut, die Lösung. Die Zunge versagte. Diese kleine Auffälligkeit störte den perfekten Moment, in dem er und Karen in dieser orionhaften Ferne einander so nahe waren, wie er glaubte. Während er mit der Zunge im Mundraum walkte, schien ihm die Zweisamkeit bereits wieder verloren. Als hätte sich die Pastete in sie hineingemischt und die soeben geordneten Blutströme wieder durcheinander gebracht, die Herzfrequenzen, das im selben Takt atmen, in denselben Stößen, all das bereits hinfällig, dachte Seidel beim Versuch, die ungewohnte Konsistenz zu zersetzen. Und während Karen von all diesen Gedanken nichts ahnte, aber doch glücklich lächelte und sich die Pastete schmecken ließ und aussprach, wie sehr sie sich wundere, dass er diese auch bestellt habe, obwohl er sie sonst nie aß, nahm er eine Serviette und ließ den Brei dort hinein verschwinden. Er war sicher, damit den perfekten Moment zerstört, sich dem Fluss der Dinge verweigert, sich die Elemente vom Leibe gehalten zu haben und wieder nur den eigenen Saft zu schlucken. Ohne Pastete, Symbiose, Karen, ohne Verschmelzung mit finnischer Luft, um zurückzukehren zu dem, was er für sinnvoll hielt, was er schützen wollte und was ihn so viel Kraft kostete zu behaupten, zur Idee, die er von sich selbst hatte.